Podcast König von Deutschland, Folge 2 mit Lutz Becker
und Gunnar Sohn.
Unser heutiger Gast ist
Professor Dr. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts.
Und wir haben ja in jeder Folge drei Fragekomplexe, die wir abarbeiten. Was bewegt dich? Welche Zukunft siehst du? Und was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst? Und ja, die erste Frage, was bewegt dich?
Ja, was bewegt mich? Wenn gerade als Leiter so eines großen Nachhaltigkeits-Thinktanks, also als Wuppertal-Institut, erforscht der Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung. Wir arbeiten eng mit Politik, Wirtschaft, gesellschaftlichen Organisationen zusammen, bewegt mich eben die Rolle von Wissenschaft in diesen modernen Gesellschaften. Ne? Was kann, was soll Wissenschaft? Wie muss sich Wissenschaft weiterentwickeln, um produktive Beiträge zu einer gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten?
In einem Beitrag hast du dich sehr kritisch mit der Wirtschaftswissenschaft beschäftigt. Also das ist ja auch immer, bewegt dich scheinbar auch in einem Artikel für Merten. Da bemängelst du, sag mal, doch die Status Quo-Orientierung der Ökonomie oder der Ökonomik. Also dass es, sag mal, sehr wenig um Ziele geht, um normative Kriterien, sondern dass es eher so eine Bestandswissenschaft ist und keine Gestaltungswissenschaft. Was ist nochmal so der Punkt, der dich da umtreibt?
Ja, ich meine, das hat ja viel jetzt auch mit zu tun, was dieses Podcast will, sich mit der Frage von Utopien auseinanderzusetzen. Also wie viel Utopie brauchen wir eigentlich in der Gesellschaft? Und mich bewegt eben diese Frage, wie viel Utopie brauchen wir eigentlich in der Wissenschaft? Brauchen wir eine utopische Wissenschaft wieder mehr? Und gerade am Beispiel der Wirtschaftswissenschaften kann man das eben sehr schön thematisieren. Wir hatten ja letztes Jahr, im Jahr 2016, das 500-jährige Jubiläum von Thomas Mores Utopia. Und in gewisser Weise ist die Utopia ja ein ökonomischer Roman. Da geht es ja um Vorstellungen davon, wie Gesellschaft und eingebettete Ökonomie ganz anders organisiert sein kann. Und war zu seiner damaligen Zeit, Anfang des 16. Jahrhunderts, durchaus auch eine Kritik an den vorhandenen ökonomischen Verhältnissen. Man sich eben fragte, können wir denn so ein Staatswesen ökonomisch nicht ganz anders organisieren? Und wenn man das so als Ausgangspunkt nimmt, dann sieht man eben, dass gerade die Wirtschaftswissenschaften ursprünglich mal sehr, sehr utopiegetrieben waren. Also die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich gutes Leben für Menschen besser organisieren? Und das galt und gilt durchaus auch für den Beginn an der modernen Wirtschaftswissenschaft, so ab dem 18. Jahrhundert. Leute wie Adam Smith, den wir ja heute viel in der Bildung der modernen Ökonomie zu verdanken haben, die hat eben angetrieben, wie man durch andere Formen der Arbeitsteilung, Nutzung von Märkten eben viele, viele Menschen, die sich damals unter materiell ganz schwierigen Verhältnissen bewegten, wie man denen zu mehr Wohlstand verhelfen kann, wie man Gesellschaft und Ökonomie organisieren muss, dass das möglich wird. Und wenn man sich dann im Vergleich dazu anschaut, was ökonomische Wissenschaft heute macht, dann hat sie irgendwie dieses utopische Potenzial komplett verloren. Ne? Sie ist eher eine Legitimationswissenschaft für Ökonomie, wie sie heute organisiert ist, mit all den Ungleichheiten, die sie produziert, den ökologischen Problemen, die sie produziert. Und am deutlichsten ist das vermutlich dann nach der Finanzkrise der Fall gewesen. Ne? Also diese moderne Organisation von Finanzmärkten hat ja ganz, ganz viel mit wirtschaftswissenschaftlicher Forschung zu tun und Erkenntnissen. Und dann bricht das alles zusammen und diese Wirtschaftswissenschaft macht weiter wie bisher, statt das zu nutzen, sich zu fragen, ja, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Wie müssten wir uns die ökonomische Organisation von modernen Gesellschaften so vorstellen, dass sie mehr Gerechtigkeit erzeugen, dass sie die ökologische Frage mit integrieren? Aber kaum was davon ist zu erkennen, sondern man legitimiert eher einen weiter so. Und das hat ja sehr, sehr viele frustriert. Und der Beitrag dort im Merton-Magazin ist eben eine Reaktion auf diese ernüchternde Zustand der herrschenden Wirtschaftswissenschaft gewesen.
Es gab ja, glaube ich, ein Jahr kurz nach der Finanzkrise mal so ein bisschen Wunden lecken. Also die Bereitschaft, da war ich bei einer Tagung vom Handelsblatt Ökonomie neu denken. Da hatte ich so den Eindruck, ja, okay, jetzt passiert so ein bisschen was und man öffnet sich. Aber in den letzten Jahren beim gleichen Format hatte man eher den Eindruck, oh ja, jetzt kommen wieder die Abwehrargumente. Ne? Also Abwehr gegen die plurale Ökonomik, Abwehr gegen die Soziologie, gegen andere Wissenschaften, wo du ja auch sagtest, die sind eigentlich innovativer, die sind weiter, die denken auch weiter. Also da kommen jetzt sehr, sehr, gerade von den Ökonometrikern und den Makroökonomen, jetzt wieder sehr, sehr viele Defensivargumente gegen eine Öffnung.
Ja, also das klassische Antwortmuster ist eben, dass man den Kritikern vorwirft, ihr schaut ja gar nicht genau hin, was die moderne Ökonomie schon alles integriert hat. Die ist ja sehr viel pluraler, als ihr immer vorwerft. Ihr zeichnet da ein Zerrbild einer viel zu engen Ökonomie. Schaut euch an, was da in den letzten Jahren passiert ist im Hinblick auf eine sehr viel saubere empirische Grundlegung der psychologischen Handlungsmuster von Menschen. Es ist ja viel passiert, so mit Experimenten, wo man sich anschaut, ist das wirklich der Homo economicus oder nach welchen Kriterien handelt man? Dann ist viel passiert auch in der Ökonometrie, das heißt also dem Teil der Wirtschaftswissenschaft, der dann sehr, sehr Zahlen und Grundlagen basiert arbeitet. Und man auch sagen muss, dass sich da wirklich auch eine gewisse Ausdifferenzierung beobachten lässt, aber die sich dann kaum wiederfindet in den auf dieser Ökonomie basierenden politischen Empfehlungen, wie sie dann vielleicht einen Sachverständigenrat für Umweltfragen, also für den Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen gibt. Denn da sind solche Aspekte wie so eine klare Wachstumsorientierung, Wachstumsparadigma nicht hinterfragt, die Bedeutung von Märkten, von freien, globalisierten Märkten ohne jedes Bedenken vorangetrieben werden. Und gleichzeitig spüren wir, dass genau diese Selbstverständlichkeiten in der politischen Debatte immer mehr in die Defensive geraten, ohne dass die Ökonomie, obwohl sie sich doch angeblich so gut weiterentwickelt hat, das in die politischen Diskussionen einbringt. Also es ist, glaube ich, dieses Auseinanderfallen der unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ne? Und das Problem ist ein Stück, glaube ich, auch, dass die Faszination, die auch viele in das Fach der Ökonomie treibt, ja, dieses Gefühl ist, dass man einen hochkomplexen Gegenstand wie unsere ökonomische Realität dann mit mathematischer Akkuratesse plötzlich greifen kann. Ne? Also das vermittelt einem ja auch eine Form intellektueller Kontrollmöglichkeit, die, glaube ich, auch so einen gewissen Bias in der Frage, wie geht denn die Disziplin, auslöst. Und jetzt kommen plötzlich die ganzen Kritiker, die das Plurale verlangen, die Öffnung in andere Disziplinen. Und das ist dann fast schon ein Identitätsangriff. Ne? Also man hat gerade die Welt mit seiner komplexen Mathematik in den Griff bekommen.
Man denkt,
dass man sie in den Griff bekommen hat. Ja. Und jetzt sagen einem andere, nee, das taugt alles nichts. Und da entsteht ein hohes, auch glaube ich, psychologischer Reflex, wieder Kontrolle zurückzugewinnen. Ne? Und Diese Art der Rechtfertigungsdiskurse, die man dort findet, die atmen das ein Stück und machen diese Auseinandersetzung zum Teil auch so emotional. Ne? Mhm. Also weil man merkt, dieses sich angegriffen fühlen, ist eben nicht nur bei vielen so ein rein intellektuelles, es geht sehr, sehr viel tiefer. Ne? Es geht auch in Selbstverständnisse einer ganzen Disziplin und der damit verbundenen Menschen. Und ganz interessant.
Also Richard David Precht hat neulich mal gesprochen von Inseln des Wissens in einem Meer des Unwissens, das wir erschließen müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Ökonomie zu kurz gekommen ist. Also wirklich die Bits und Pieces auch wirklich zu verknüpfen. Und wenn wir uns heute, ich sag jetzt mal, spieltheoretische Modelle anschauen, dann sind das ja auch immer noch Sandkastenspiele, ja, die eben nicht zwingend mit der Realität verknüpft sind und deren Aussagekraft ja eigentlich irgendwann mal an der Realität gemessen werden muss. Und das macht hier, glaube ich, auch unser Leben nicht gerade leichter als Ökonomen.
Ja, das ist ein schönes Bild, diese Inseln des Wissens, weil jede Form von Wissenschaft, jede Disziplin erzeugt ja solche Inseln des Wissens. Und das Wichtige ist, glaube ich, in der akademischen Sozialisation immer wieder anzuerkennen, dass man durch die durch Beschränkung gewonnene Form der Tiefbohrung, die durch die eigene Disziplin möglich wird, im systematisch anderes ausblenden muss und man sich immer wieder bewusst sein muss, was wird da ausgeblendet und welche andere Disziplin beleuchtet nun gerade solche Aspekte sehr viel intensiver. Und gerade wenn wir jetzt in sehr komplexe, reale, weltliche Problemlagen hineinkommen, dann braucht es insbesondere diese Haltung des gegenseitigen Respekts, sich dran zu freuen, dass der Soziologe nochmal aus einem ganz anderen Blick drauf schaut, dass der Philosoph und Theologe Aspekte beleuchtet, die wir in dem Zusammenspiel eigentlich benötigen, um Orientierung in solchen Situationen zu verschaffen. Und gerade im deutschen akademischen System gibt es so eine ganz eigentümliche Hierarchisierung. Ne? Also sagen, und auch innerhalb der ökonomischen Disziplin ist das ja ganz deutlich beobachtbar. wer rechnen kann, wer Mathematik kann, das ist die intellektuell höhere Form. Da wird hinabgeschaut auf diejenigen, die nur mit Worten argumentieren. Und wer eben das ganz, ganz komplexe mathematische Modell kann, ist besser als derjenige, der vielleicht eine etwas einfachere Form von ökonometrischer Studie macht. Und das verbaut dieses hierarchisierte sich annähern an andere Wissensbestände genau die notwendige Vielfalt, die es braucht. Denn eigentlich kann nur durch eine gute und intelligente Vernetzung der Inseln dann auch Orientierung in modernen Gesellschaften passieren.
Aber
und
selbst ein mathematisch begabter Professor wie Rogoff misslingt dann die Beherrschung von Excel und er kommt dann zu Schlussfolgerungen beispielsweise in der Staatsverschuldung, die ziemlich verheerend ist. Ne? Also immer wenn man die ganze Griechenland-Debatte und Euro-Debatte hört, wird man immer mit den 90% konfrontiert und ein Student in Amerika hat nachgewiesen, ja, die zwei haben nicht mit Excel rechnen können und haben gnadenlos viele Fehler gemacht. Und wir werden aber immer noch von Schäuble und Co. damit konfrontiert. Also so präzise ist dann die Mathematik dann doch nicht. Vielleicht die Mathematik schon, aber die Anwendung von Excel dann nicht.
Ja gut, ich meine, das sind jetzt Punkte, wo man sagen muss, dass auch ein klassisches, nach guten Qualitätskriterien organisiertes System das eigentlich ausschließen müsste und das dann schon bedenklich ist, dass wir im Hinblick auf die Qualitätssicherung der Datengrundlagen, dass sowas auch bei Spitzenpersonen passieren kann und es einfach deutlich macht, wie wichtig es gerade bei einer Wissenschaft, die ganz intensiv in gesellschaftliche, ökonomische und politische Realität hineinwirkt, diese Qualitätssicherungsmechanismen, die Transparenz der Datengrundlagen gegeben sein muss. Da sind die Naturwissenschaften in den letzten Jahren auch zum Teil sehr, sehr aufgeschreckt geworden, weil durch die ganz eigenen Karriereanreize und der hohe Druck in einer ganz bestimmten Form seine wissenschaftliche Exzellenz nachzuweisen, natürlich auch der Druck größer geworden ist, zum Teil sogar Datengrundlagen ganz bewusst zu manipulieren. Aber das liegt wirklich nochmal auf einer zweiten Ebene, wo wir auch Qualitätssicherung brauchen, das, wo sich dann ja auch das, was ich dann an Kritik geäußert habe, ansetzt, hat viel mehr mit einer Enge, mit einer Hierarchisierung, mit einer Hegemonialisierung einer bestimmten Form von Insel gegenüber anderen Inseln zu tun. Mhm. Und diejenigen, die für eine plurale Ökonomik plädieren, die wollen ja genau das aufbrechen.
Ich komme nochmal auf die Frage zurück, wofür brauchen wir Utopien in der Ökonomie?
Ja, ich glaube, die Wissenschaftsgeschichte ja zeigt, dass immer dann, wenn eine Utopie am Anfang wissenschaftlichen Handelns stand, mal so angetrieben war, davon für möglichst viele Menschen mehr Wohlstand zu ermöglichen, besseres Leben zu ermöglichen oder in der Medizin, ne? Gesundheit zu erzeugen, bestimmte Krankheiten zu heilen oder bei vielen Ingenieuren eine ganz bestimmte Form von Technologie zu ermöglichen, dann setzt das ja eine ganz eigene Kraft frei, zu schauen, wie man mit den Kräften des Verstandes sich auf eine solche Utopie hinbewegen kann. Und diese Form der Leidenschaft, ich glaube, die schafft dann auch eine ganz andere Resilienz gegenüber Erfolg und Scheitern, die Bereitschaft auch in ganz anderen bisher noch nicht eruierten Gebieten zu suchen, den Schritt über die Disziplinengrenzen hinweg zu machen, weil man was als Korrektiv hat für das eigene rationale und wissenschaftliche Tun, was außerhalb der Wissenschaft liegt. Wenn ich in einem Wissenschaftssystem mich bewege, das utopiefrei ist, wo das Einzige, was zählt, in einer ganz engen Community über die Reputation in referierten Zeitschriften seinen Weg zu machen und darüber eine gewisse Position zu erwerben, dann wird plötzlich ein solches System extrem eng und selbstreferenziell. Und das führt eben dann dazu, dass es ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die gar nicht mehr im Kern das interessiert, was sie inhaltlich machen, die zum Beispiel nur mit Datenbeständen arbeiten, weil die sich in besonderer Form auswerten und mathematisch bearbeiten lassen. Und alles, was außerhalb dieser Selbstbezüglichkeit liegt, geht verloren. Und das macht Utopie auch für einen guten Wissenschaftsbetrieb so wichtig, weil erst dadurch das eigentlich kreative Potenzial entsteht. Und es sensibilisiert eben dafür, was sind die aktuell zentralen Fragen, für die es sich überhaupt lohnt, zum Beispiel eine Wirtschaftswissenschaft zu machen. Und diese Fragen drängen sich ja auf, ne? Wie organisieren wir globale Weltwirtschaft, globalen Handel so, dass er nicht zu den Verwerfungen führt, die derzeit den Populisten in die Hände spielen? Wie kann auch eine moderne demokratischer Kapitalismus aussehen, der am Ende dazu führt, dass die Ungleichheiten Gesellschaften nicht zerreißen? Wie können wir unter den schwierigen gegebenen Bedingungen globale Regulation für die Umweltgüter wie das Klima zu erreichen, dennoch eine Ökonomie so organisieren, dass sie ökologische Grenzen stärker mit einbezieht. Das sind ja alles Fragen, die uns gesellschaftlich gewaltig beschäftigen. Und eine Wissenschaft, die da rausschaut und merkt, oh ja, da gibt es Wirklichkeiten, die würden wir uns eigentlich gerne anders vorstellen. Sich mit einer solchen Utopie zu starten, sich dann zu fragen, was kann ich mit meiner Wissenschaft eigentlich dazu beitragen, dass solche Utopien ermöglicht werden, das bringt Wissenschaft plötzlich in eine ganz andere gesellschaftliche Rolle, die sie in vielen Bereichen leider verloren hat.
Jetzt höre ich schon quasi aus der quantitativ-empirischen Ecke kommend, dass es den Begriff Alternative Facts. Ja, weil wir bilden ja Alternativen. Ja, und mir persönlich macht das so ein bisschen Sorge, dass man vielleicht wirklich jetzt wieder zurückfällt, zu sagen, okay, ich nehme das, was ich habe, ja, der Spatz in der Hand ist vielleicht besser als die Taube auf dem Dach. Und das im Grunde genommen jetzt eigentlich die Utopien, die wir ja jetzt auch sehen aus der pluralen Ökonomik, dass die vielleicht schnell in sich wieder zusammenbrechen.
Ja, also ich glaube, diese Auseinandersetzung mit den Alternative Facts, mit dem Postfaktischen und in dem, was wir jetzt auch an ganz anderen und auf ganz anderen Grundlagen basierenden Handlungsmustern wahrnehmen, sollte ein wirklicher Weckruf für Wissenschaft sein, weil der Diskurs wird ja aktuell so geführt, man sagt, da gibt es die objektiv nach allen akademischen Standards gewonnene Wissenschaft und dann gibt es auf der anderen Seite die Welt der Populisten, die all das, was wir an wissenschaftlicher Erkenntnis haben, negieren und postfaktische Politik betreiben. Und ich glaube, da liegt dann wieder genau diese Hierarchisierung dahinter, die ihm verkennt, und da sind die Wirtschaftswissenschaften und viele andere Disziplinen eben auch ein Beleg für, dass natürlich auch die Art und Weise, wie wir ganz bestimmte wissenschaftliche Fakten gewinnen, auf ganz, ganz vielen normativen Grundannahmen darüber beruht, was wir ausblenden, wem diese Form einer solch fokussierten Ökonomie eigentlich dient und die Sensibilität dafür verloren hat, warum eine so betriebene Wissenschaft dann oft die Legitimationsbasis in der breiten Gesellschaft verloren geht. Also eine Wirtschaftswissenschaft, die mit vermeintlich guten wissenschaftlichen Argumenten erklärt, dass die einzige Option für eine Wirtschaftspolitik ein Weiter-so ist, ist für jemanden, der merkt, dass er durch diese Art der Wirtschaftsorganisation sich in jährlich schlechterem Zustand befindet, dass er abgehängt wird, dass er sich in der Gesellschaft findet, keine Gerechtigkeit mehr produziert, der verliert natürlich jeden Glauben und hat einen, glaube ich, durchaus auch begründeten Grundverdacht, dass das eine Wissenschaft ist, die letztlich nichts mit wirklicher Faktizität zu tun hat, sondern genauso normativen Grundannahmen folgt. Und deswegen jetzt ja dann auch die Freude daran zu sehen, aha, da kann jemand wie ein Donald Trump über Dekrete vermeintlich doch ganz andere Realität schaffen. Also sagen, das geht doch. Also sagen, und vor dem Hintergrund ist dieser selbstkritische Umgang von Wissenschaft mit ihren eigenen Begrenzungen, das Kontinuum an Formen der Interpretation und Modellierung komplexer gesellschaftlicher Realität, um Orientierung für Handlungsmuster zu bekommen, extrem wichtig. Und da stehen wir, glaube ich, ganz ganz am Anfang. Und es ist nicht damit getan, dass die klassische Wissenschaft betreiben, wir sagen, wir müssen doch mehr werben dafür, dass alles wieder faktischer wird. Denn das vermeintlich Faktische hat auch sehr, sehr viele postfaktische Momente.
Durch die Beschränkung.
Ja, absolut. Und es ist auch interessant, es gibt ja gerade an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues hochinteressante Arbeiten dazu, die jetzt auch nochmal nachzeichnen, wie diese neoliberalen Paradigmen nach dem Zweiten Weltkrieg, also das, was Hayek und andere auf den Weg gebracht haben, ganz entscheidend sich auseinandergesetzt hat mit den Funktionsmechanismen sozialistischer Propaganda und bewusst von der Grundidee getragen war, dass es nur gelingen wird, marktwirtschaftliche Ordnung auf den Weg zu bringen, wenn das über Gedankensysteme passiert, die in sich so geschlossen sind und sich einer gewissen empirischen Überprüfung entziehen, um sie überhaupt in der Breite durchzusetzen. Also solche Prinzipien wie Markt und Effizienz eben geradezu durch ihre postfaktische Konstruktion dann handlungsleitend für eine Wirtschaftspolitik geworden sind. Also dass diejenigen, die sich jetzt über Postfaktizität am stärksten aufregen, selber eigentlich sozusagen Töchter und Söhne eines Systems sind, das auf zutiefst in gewisser Weise postfaktischen Grundlagen basiert.
Das war ja, glaube ich, auch die Schlussfolgerung der Intellektuellen um Walter Lippmann, die sich ja in Paris getroffen hatten, exakt, die überhaupt den Neoliberalismus als Begriff geprägt hatten. Die sagten, naja, wie können wir Konzepte gegen Totalitarismen von links und rechts entwickeln? Also fernab von Laissez-faire-Kapitalismus und fernab von den Verwerfungen, die man sag mal in der Sowjetunion gesehen hat. Das war ja letzten Endes der Auslöser da. Ne?
Absolut. Lippmann, ganz wichtiger Akteur in diesem Kontext. Und das ist wichtig, sich dieser Grundlagen wieder bewusst zu werden, weil dann führt man, glaube ich, auch nochmal mit einer ganz anderen Reflexivität und auch Selbstkritik diese Diskussion um die Frage, was heißen die aktuellen Entwicklungen eigentlich für eine Wissenschaft? Mhm.
Also es war letzten Endes eine politische Debatte, eine politische Programmatik, die da entwickelt wurde. Absolut. Fernab von irgendwelchen wissenschaftlichen Ableitungen. Ne?
Ja, und das ist eben ein Thema dem wir uns sehr stark auseinandersetzen, dass man eben sagt, wir brauchen eine Wissenschaft, die sich den unterschiedlichen Formen von Wissensbeständen in der Gesellschaft auf Augenhöhe nähert. Und gerade in einer Welt, und das zeichnet ja eine komplexe Welt aus, dass ich mit so vielen Einflussvariablen und Beziehungen zu tun habe, dass ich sie mir eben nicht mehr rein durch geschlossene analytische Modelle erschließen kann, sondern dass die Orientierung in der Welt auch immer wieder passiert durch ein bewusstes Intervenieren, ein Gefühl entwickeln für die Reaktion und dann darauf reagieren. Und dann plötzlich auch implizite Wissensbestände von Akteuren, die in diesen Gestaltungskontexten unterwegs sind, die viel Erfahrung über Muster der Intervention haben, eigentlich eine ähnliche Wertigkeit bekommen können wie ein hoch ausdifferenziertes mathematisch-analytisches Modell über ökonomische Mechanismen. Und diese Form der Wissensintegration, die wir unter dem Stichwort der Transdisziplinarität diskutieren, das ist, glaube ich, eine wichtige Anforderung an eine Wissenschaft der Zukunft.
Sind wir da nicht aber im Vergleich zu den 20er Jahren sogar noch zurückgefallen? Auch wenn man sich, sagen wir mal, die Schumpeter-Vorlesungen in seiner Bonner Zeit anschaut, die waren sehr soziologisch geprägt. Nicht umsonst hat dann der erste Soziologieprofessor der Uni Bonn seine Antrittsvorlesung Schumpeter gewidmet. Ne? Also da hat sich ja dann auch ein bisschen was verschoben in der Abgrenzung zu den anderen Disziplinen. Also Schumpeter hat das, glaube ich, gar nicht so gesehen. Also der hat sich auch als Soziologe gesehen.
Ja, ja, und als Historiker.
Auch. Ja, auch als Historiker, ja. Und war in Mathe gut. Also
ja, und das, wenn man moderne Ökonomie verstehen will, in ihrer gesellschaftlichen, politischen Rahmung, in ihrer Fahrtabhängigkeit, darum ist, glaube ich, auch die historische Perspektive so wichtig, dann braucht es genau die interdisziplinären Bezüge. Und die sind uns ja gerade in den letzten 20 Jahren fast komplett verloren gegangen, auch in der Ausbildung. Man hat ja heute kaum noch eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät mit einem dogmenhistorischen Lehrstuhl. Das heißt, die Tatsache, dass ganz bestimmte Formen ökonomischer Konzeptionalisierung in bestimmten historischen Kontexten entstanden sind und dort auch wichtige Orientierungsfunktionen hatten, weil sie eben gewisse Dinge in besonderer Weise betont und andere dafür ausgeblendet haben, geht den Studierenden dadurch ja völlig verloren und man den Eindruck bekommt, dass die heute praktizierte Ökonomie geschichtszeitlos ist, und das ist sie natürlich nicht. Und dann durch die zusätzliche Formalisierung, Mathematisierung wird sie nochmal dekontextualisiert und lässt einen vergessen machen, dass ökonomische Theoriebildung natürlich etwas ist, was ganz, ganz stark in die bestehenden ökonomischen und politischen Verhältnisse eingebettet ist. Also daher gerade als jemand, der jetzt ein Hochschullehrer an der Schumpeter School, so heißt hier die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät im Wuppertal ist, kann man nur sagen, bitte zurück zu Schumpeter. Denn diese Form der Interdisziplinarität, die in Schumpeter praktiziert hat, würden wir auch in den aktuellen Wirtschaftswissenschaften
mehr brauchen. Gibt's das nicht, ne? Da gibt es einen Schumpeter-Saal am Uniclub und das war's. Ja, obwohl er da 7 oder 8 Jahre gelehrt hat.
Das war ein Coup hier der Fakultät. Der jetzige Rektor Lambert Koch hatte da mit einigen anderen einen entsprechenden Anteil dran und ich fand, das war wirklich eine wegweisende Entscheidung und gibt uns aber hier Wuppertal auch eine besondere Verantwortung auf, damit entsprechend umzugehen.
Wuppertal ist ja meine Alma Mater und ich sage das immer spaßhalber. Ich weiß nicht, wie man den bergischen Unternehmern, die ja auch Stakeholder dieser Hochschule sind, erklärt hat, dass es ein österreichischer Pleitier ist. Wie man dem katholischen Hochschulgruppe, wie man der erklärt hat, dass er mal mit 2 Prostituierten im Arm vor die Hochschule gefahren ist. Oder wie man den Friedensaktivisten erklären kann, dass er sich mal mit einem Bibliothekar duellieren wollte. Ich meine, ohne ihn zu schmälern, im Gegenteil. Ich meine, das zeigt ja, dass er eine hochinteressante Persönlichkeit war und eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Und das, glaube ich, muss man auch würdigen. Auch Schumpeter muss man aus einem historischen Kontext heraus sehen. Und ich glaube auch, dass man sich nochmal den frühen Schumpeter insbesondere anschauen muss, wo er ja wirklich so der Haudegen war, der, sag ich mal, die Ökonomie auch so ein bisschen auf den Kopf stellen wollte.
Ja, ich glaube auch, dass das Benennen einer Fakultät nach Schumpeter eben genau diese Rekontextualisierung provoziert. Ne? Also zu sehen, auch wissenschaftliche Theoriebildung passiert in bestimmten historischen Kontexten. Sie passiert durch ganz konkrete Persönlichkeiten, die durch ihre Einbettung dadurch Dinge aufeinander beziehen, die sonst gar nicht passiert wären. Und ist durchaus auch ein Prozess einer individuellen, intellektuellen Entwicklung und Weiterentwicklung. Und all das hilft eben zu verstehen, dass insbesondere bei einer solchen Sozialwissenschaft, wie es ja letztlich die Ökonomie ist, es eben nicht die vom Forschenden befreite Form der beobachteten Realität gibt, sondern dass das immer ein Tun ist, das durch Menschen in Gesellschaft für die Gestaltung von Gesellschaften passiert. Ne? Und von daher bin ich jetzt auch für diese Impulse nochmal dankbar, weil das dann immer wieder auch eine Aufforderung ist, das noch sehr, sehr viel stärker auch in die Arbeit der Fakultät zurückzuspielen.
Aber dazu zählt doch eigentlich auch die Rezeption des Werkes von Karl Marx. Also die Zeit hat das jetzt im Wirtschaftsteil super gemacht. Also wirklich nochmal Karl Marx, das Kommunistische Manifest und nochmal Kapital durchgeschaut und nochmal geschaut, also was ist damit anzufangen heute. Und man findet da eine ganze Menge.
Absolut. Ja, also ich meine, das, was ich ganz interessant finde, ist die sehr viel unverkrampftere Art, in der jetzt die junge Generation an die Fragen wieder rangeht. Also ich merke, dass ja unsere Generation ist ja noch in diesem Bild des Eisernen Vorhangs groß geworden. Also dann sagen, ja, und dann auch in der Ablösung der 68er Generation, also Marx zu lesen, das war mehr als jetzt ein redliches intellektuelles Auseinandersetzen, sondern das war eine Selbstpositionierung, war ein Identitätsprozess und das ist jetzt in der jungen Generation ganz anders. Also ich freue mich total, meine Tochter gerade jetzt zu Weihnachten, die an der London School of Economics, die ist ja nun eines ja der führenden ökonomischen Hochschulen am Soziologie-Department wieder Marx liest, ne? Und ein von vorne bis hinten durchgearbeitetes Kapital über Weihnachten, was ich auf dem Tisch hatte und man in hochinteressante Diskussionen dann auch kam, weil natürlich die junge Generation genau spürt, genauso gut ausgebildete Ökonometrikerin, mit der klassischen Ökonomie komme ich nur an bestimmte Grenzen, ich brauche andere Zugänge zu verstehen, wo da die Verwerfungen sind und die sitzen dann auch in den Marx-Vorlesungen und nehmen dann die Schwächen marxischer Theorie mit dem, wo moderne Ökonomie Interessantes und Neues zu liefern hat, auseinander. Und ich meine, das ist genau die Form, wie man sich eigentlich eine zeitgemäße, plurale intellektuelle Auseinandersetzung vorstellt. Und das macht wirklich auch Spaß zu sehen, dass jetzt in der jüngeren Generation, die wirklich auf der Suche nach Orientierung und Lösungen ist, da keine Berührungsängste mehr da sind, ne? Sondern man einfach merkt, das gibt mir nochmal intellektuelle Architektur, mit der ich dann auch andere sozialwissenschaftliche, ökonomische Perspektiven ganz anders einordnen kann.
Und Marx hat immer schon die BWL geprägt. Wenn man sich die Habilitationsschrift von Erich Gutenberg anschaut, dann rekurriert er auf das GWG-Strich von Marx, ohne ihn zu zitieren. Also die ganze BWL fängt eigentlich mit Plagiat an. Ja, das muss man sich auch mal überlegen.
Schöne Perspektive.
Ja, kommen wir, glaube ich, zum zweiten Fragekomplex. Ja. Ne? Welche Zukunft siehst du? Also wir sind ja noch nicht beim Utopie-Teil, König von Deutschland, sondern eher, sagen wir mal, aus der jetzigen Situation, welche Zukunft siehst du? Es kann ja auch eine schlechte Zukunft sein, wenn wir so weitermachen.
Ja, ich meine, das ist jetzt ja gerade in diesen Tagen eine Frage, wo man dann auch spürt, wie schnell man an die Grenzen jetzt so eines rein analytisch-rationalen Zugangs kommt.
Ne? Also weil Trump ist jetzt gerade eine Woche im Amt, ja, und hat jetzt für sehr viel Unruhe in der Politik gesorgt. Und das ist natürlich jetzt auch eine Situation, in der wir natürlich alle stecken. Unsere Studenten fragen uns, was ist da los? Und wir müssen, glaube ich, uns auch erstmal sortieren.
Absolut. Ja, und ich meine, das, was wir jetzt gerade in den letzten Tagen bei Donald Trump erlebt haben, das Erschreckende für uns ist ja, dass es so unwirklich erscheint. Also man hätte ja nie gedacht, wenn man jetzt vor einem Jahr gefragt worden wäre, was könntest du dir vorstellen, wie stellst du dir die Zukunft der amerikanischen Demokratie oder die Zukunft Amerikas vor, wärst du ja auf gewisse Dinge nie gekommen, weil du sagst, das ist völlig abstrus. Und jetzt merkst du, dass das vermeintlich abstruse Realität wird und wie wenig wir uns, glaube ich, jetzt aus den Selbstverständlichkeiten der Annahmen und der daraus entstehenden Projektion im Hinblick auf eine wirkliche Zukunftsprojektion verlassen können. Wir hatten ja gerade jetzt auch vorbereitet auf das Gespräch uns ja nochmal darüber ausgetauscht, diese Zukunftsentwürfe, die es über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder gab, wie stark die ja letztlich immer nur Ausdruck sind, der vermeintlich unhinterfragten Grundannahmen einer bestimmten Zeit, die dann extrapoliert werden. Und insofern sagt jede Zukunftsprojektion eigentlich relativ wenig über die Zukunft aus, sondern über das, was das Denken in der jeweiligen Zeit prägt. Und darum, wenn
zum Beispiel so atomare Utopien, ne, in den 50er und 60er Jahren, ja, selbst bei der SPD, ja.
Ja, gerade da. Na, gerade da. Ja, nehmen wir, das war ja ein Baustein eines sozialen Befreiungsprojektes. Ja, ne? Ja. Billige, kostenlose, breite Energie, um möglichst Wohlstand für alle zu ermöglichen. Also da war das ja ein Grundbaustein auch einer sozialdemokratischen Utopie. Also von daher ist, wenn ihr mich jetzt fragt, welche Zukunft sehe ich, ist es kein Sehen jetzt auf der Ebene rationaler, intellektueller Projektion, sondern ist sehr viel stärker geprägt dann durch eine tief auch transzendentale Form von Hoffnung. Also Frage, was spüre ich eigentlich in mir, was an Potenzialen in menschlicher Entwicklung steckt? Also was ist eigentlich eine Zukunft, die uns als Menschen als Potenzialität gegeben ist? Und dann genau zu wissen, dass das Entfalten dieser Potenzialität von so vielen Faktoren, so viel Zufälligkeiten abhängt und diese Potenzialität daher eher ein Auftrag ist, sein eigenes Leben diesen Potenzialen zu widmen. Und diese Zukunft, die aus so einem Entwurf kommt, die hat eben sehr, sehr viel zu tun mit dem, was Mitmenschlichkeit ausmacht, die Möglichkeit, dass es eben vorstellbar ist, menschliche Gemeinschaft so zu organisieren, dass jedem Menschen die gleiche Würde zukommt, dass wir in einer Form anderen Menschen begegnen, die sozusagen auch dieses göttliche Moment, das in jedem von uns steckt, entdeckt werden kann und dass es möglich ist, eine Entwicklung von Leben auf den Weg zu bringen, was der Soziologe Hartmut Rosa so schön mit dem Momentum der Resonanz bezeichnet. Also ein Leben in Resonanz mit anderen Menschen, mit der Natur, mit Musik, mit Kunst, mit Ästhetik, mit der eigenen Körperlichkeit erfahren zu können. Also die Frage, welche Zukunft sehe ich, sehe ich all das, was in uns als Mensch angelegt ist und was uns immer wieder erstaunen und dankbar werden lässt. Und gleichzeitig sehe ich natürlich eine Welt und Menschen, die genau auch zum anderen in der Lage sind und sich das in einem ständigen Konflikt befindet, aber diese Potenzialität in der Zukunft ist sozusagen jetzt für mich ganz persönlich im Handlungsimpetus, immer in dem Wissen, dass das auch scheitern kann und dass wir es letztlich nicht in der eigenen individuellen Hand haben. Darum ist da natürlich jetzt auch der Name eures Podcasts ein Stück verstörend, weil der König von Deutschland, wie gesagt, wenn man aus so einer Haltung der Demut herangeht, dann gibt's den nicht weltlich, ne, sondern dann gibt es sozusagen nur einen Herrn, aber nicht den, der hier.
Wir haben die nicht der Aristokratie, sondern von Rio Reiser. Ne? Also,
genau.
Schon etwas entlastet. Aber ich muss mich ja entdecken, wenn ich sage, welche Zukunft siehst du, dass ich, sag mal, mir eher wieder eine Zukunft ersehne. Wir waren vor kurzem bei der Bundeszentrale für politische Bildung, Museum Ludwig, Parlamentarischer Rat. Ja, was haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes wirklich hingestellt? So eine robuste Demokratie. Und da erwische ich mich, wo habe ich auch drüber geschrieben, ich wünsche mir die Renaissance des Bonner Geistes. Ja.
Ja.
Also so weit ist das gekommen. Und ich habe darüber mit meiner Frau auch diskutiert. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendwann ich auch nervös werde. Also ich habe immer gesagt, eigentlich, das Grundgesetz ist ziemlich robust, und ich glaube auch sogar die Abwehrkräfte in Amerika sind relativ robust. Sie haben eine gute Presse, eine gute kritische Presse, haben vieles einmal abgefedert und auch verhindert, wie McCarthy und so weiter oder die Watergate-Affäre. Aber so langsam wird's ein bisschen mulmig, finde ich. Und das war so mein Impuls, als wir dann bei der Bundeszentrale waren. Mensch, also so Bonner Geist könnte gar nicht schaden.
Ja, also. Ja, ich glaube, die große Herausforderung ist ja, dass das, was dort an unterschiedlichen Gewalten in einem solchen Grundgesetz auch organisiert wurde, dass der sich ja in einer gewaltigen Wandlung befindet. Ne? Also dass das eben Modelle, Politik zu organisieren war, die auf einer nationalstaatlichen Ebene herstellbar war und funktionierten und heute in diesen gewaltigen Machtverschiebungen hin zu ökonomischen Einflussmöglichkeiten, dieser radikalen hergestellten Vergleichbarkeit durch die neuen Medien, also gewisse Formen auch, was nämlich als relevanten gesellschaftlichen Raum war, der für mich auch Orientierungsmuster ist in die eigene Entwicklung, mit all dem, was das auf einer hochindividuellen Ebene an Potenzialen, an Ambitionen auslöst, hat sich eben radikal verändert. Und daher ist eben das, was ist in Zukunft als dann wieder funktioniert, stabiles System herzustellen geht, eben kaum durch das Drehen zurück zu erreichen, sondern wir vermutlich durch erhebliche Turbulenzen, die wir in den nächsten Jahren, hoffentlich nicht Jahrzehnten erleben, dann eine Form von menschenwürdiger, menschengerechter Demokratie entwickeln müssen, die diesen radikal verschobenen Machtverhältnissen gerecht wird. Und da haben wir leider, weil das auch so in seiner Dimensionalität in so eine ganz andere Richtung geht, immer nur Bausteine von Blaupausen, aber keine komplette Blaupause für.
Ja, in deinem Buch mit Mandy Singer-Brodowski, Transformative Wissenschaft, hebst du ja auch das Experiment in den Vordergrund. Bleibt uns nicht anders übrig, sage ich jetzt mal negativ, als zu experimentieren? Brauchen wir neue Experimente?
Ja, ich glaube, das ist schon so eine der Grundüberzeugungen, dass diese modernen, hochkomplexen Gesellschaften faktisch nur als experimentierende Gesellschaften funktionieren können. Und was heißt das? Das heißt, zu begreifen, dass der Versuch, und das ist ja immer noch eine Ambition der Wissenschaft, das in sich geschlossene analytische Modelle zu transportieren, und darüber dann so quasi top-down neue Idealmodelle zu entwickeln, eigentlich systematisch scheitern muss. Sondern das, was es bedarf, sind sozusagen die Organisation von verteilten Experimenten und einem begleitenden Lernen, dass insgesamt diese experimentierende Gesellschaft intelligenter, reflexiver zu einer lernenden Gesellschaft macht. Und dass wir auf der anderen Seite angesichts dessen, was wir jetzt derzeit auch beobachten, nicht experimentieren gar keine Option ist. Also wir werden jetzt neue Protestformen ausprobieren müssen gegen diese Form des Autokratismus, den wir da sehen, und den Populismus und diese Erstarrungshaltung, in der wir jetzt aus so klassisch demokratischen Kräften heraus sind, die ist das Fatalste, was passieren kann, weil die Autokraten und Populisten, die experimentieren derzeit. Ne? Das, was Trump jeden Tag macht mit der Unterschreibung seiner Dekrete, ist ein großes Experiment damit, was ein einzelner Populist eigentlich mit dieser Demokratie machen kann, ne? Wie also weit er sie ausreitet.
140 Zeichen. Also ich habe ja immer bemängelt, dass sag mal viele Chefs nicht twittern. Das habe ich immer so einen Beitrag drüber geschrieben. Aber jetzt bekommen wir da eine richtig fiese Quittung.
Endlich mal ein Chef, der twittert.
Aber er hat es begriffen. Im Prinzip traurigerweise hat er es begriffen.
Ja? Was sagen 140 Characters über den Charakter aus?
Darüber brauchen wir, also über den Inhalt brauchen wir jetzt nicht streiten, das ist klar. Aber er hat die Systematik durchschaut. Ja. Also er hat im Prinzip sich eine perfekte Form der Gegenöffentlichkeit aufgebaut, der eigenen Öffentlichkeit. Und das haben, glaube ich, viele Etablierte unterschätzt, auch etablierte Medien. Ja, dass es, sag mal, so eine privatisierte Öffentlichkeit mittlerweile gibt, wo den zum Beispiel FPÖ-Fritzen und der AfD die klassische Öffentlichkeit scheißegal ist. Die schaffen sich ihre eigene.
Ja, und auch, ich meine, auch das, was da jetzt als Experiment läuft, man muss ja immer mal sehen, wenn man das sich jetzt aus der Perspektive derjenigen dann aus dem Mittleren Westen in Rustbelts anschaut, die eben das Gefühl haben, sie leben in einer Welt, da werden sie systematisch durch die Art, wie die Ökonomie und Politik organisiert wird, abgehangen. Und sie kriegen immer wieder erklärt, es geht nicht anders. Mit guten analytischen, wissenschaftlichen Argumenten, dass das der einzige Weg ist, mit der man eine moderne marktwirtschaftliche Demokratie organisieren kann. Und jetzt passiert einfach ein Realexperiment. Ne? Donald Trump sagt, nee, das lässt sich anders machen. Das probieren wir einfach mal aus. Das kriegen wir schon hin. Und das, was man hofft ja, dass das Niederreißen auch all dieser grundfesten amerikanischen Demokratie nicht am Ende auf der Strecke bleibt. Aber das, was jetzt da als Experiment passiert, auch gerade im Hinblick auf die ökonomischen Maßnahmen, wird ja ein hochinteressantes Lehrstück dafür, über wie viel Protektionismus in dieser globalisierten Wirtschaft lässt sich eigentlich eine Volkswirtschaft stabilisieren? An welche Grenzen kommt das? Wie sind die Verwerfungen, die in Handelsländern passiert? Also da wird ja derzeit ein Realexperiment auf den Weg gebracht, von dem die empirisch arbeitende Ökonomie vermutlich noch Jahrzehnte profitieren wird. Und gerade dort, wo das gnadenlos scheitert und sich so entwickelt, wie das jetzt die Ökonomie prognostiziert, wird es vielleicht am Ende zu einer erheblichen Kraft dann gegen weiteren Populismus dort, wo er aus ökonomischen Gründen an die Macht getragen wird, auch sein, weil man immer darauf verweisen kann, der Trump hat auch gedacht, wenn er riesen Zölle erhebt hier mit gewaltigem Protektionismus hineingeht, wird es der amerikanischen Wirtschaft besser gehen, und wenn es nach 4 oder 8 Jahren so ist, dass die amerikanische Wirtschaft am Boden liegt, dann wird man den Ökonomen, die jetzt den Untergang prognostizieren, Tribut zollen. Wenn die amerikanische Wirtschaft wie verrückt floriert und man spürt, dass einzelne Volkswirtschaften über ein hochprotektionistisches System sich im Vergleich zu anderen international stabilisieren können, dann ist das eine riesen Herausforderung für die Art und Weise, wie wir unseren Multilateralismus der Zukunft organisieren, weil dann das Argument, na, Ökonomie ist die beste Friedenspolitik, dann doch eben nur so eine partiale Gültigkeit hat. Aber letztlich werden wir eben ohne das immer wieder in Frage stellen der vermeintlichen Gewissheiten und das dann aber hoffentlich nicht konsequent mit Realexperimenten in einer der wichtigsten Volkswirtschaften dieses Planeten auch nicht weiterkommen. Und darum eben das Plädoyer, lasst uns eine experimentierende Gesellschaft organisieren, aber bitte nicht über populistische Großexperimente, sondern indem wir sehr viel früher bereit sind, vermeintliche Selbstverständlichkeiten dort, wo sie brüchig werden, früh zu hinterfragen und nach alternativen Erklärungen zu suchen.
Was mich noch umhertreibt, wir sind hier in Wuppertal. Und ich sage immer, Wuppertal oder das Bergische Land war ja im 19. Jahrhundert ein Soziallabor. Hier sind viele Experimente passiert. Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, ein paar hundert Meter weiter stand Engels 1849 auf den Barrikaden. Die Sozialdemokratie hat hier wesentlich ihr Profil entwickelt. Bebel, LaSalle waren hier. Und eigentlich ist Wuppertal durch so ein Jahrhundert des Experiments gegangen. Können wir eigentlich davon was lernen?
Ja, ich meine, das ist ja einer der Gründe, warum wir als Wuppertal-Institut mit den Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, so gerne in dieser Stadt sind. Weil wir sagen, das ist als ein Institut, das sich fragt, kann nachhaltige Gesellschaft im 21. Jahrhundert gelingen und von der Überzeugung getragen ist, dass das Ausprobieren dieser neuen Synthesen vermutlich gerade in urbanen Räumen passiert, ist natürlich ein unendliches Geschenk, in der Stadt zu sein, die genau, wie du das gerade auf den Punkt gebracht hast, so ein Labor im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert war. Und ich glaube, was man auf jeden Fall lernen kann, und da kommt dann wieder der historische Blick hinein, die großen Linien zu sehen, also zu spüren, wie eng technologische Umbrüche mit ökonomischen Umbrüchen, sozialen Bewegungen verbunden sind, wie wichtig diese Labore, die Experimentierräume sind, denn vieles, was hier in Wuppertal experimentiert wurde, hat dann den Sozialstaat in Deutschland auch auf einer übergeordneten Ebene inspiriert. Und auch eben so ein Motiv, dass die Entwicklungen, die Impulse für alternative Wege und Lösungen dann oft aus dem unmittelbaren Umfeld der Verursacher kommen. Ne? Friedrich Engels als Sohn des Textilfabrikanten, der dadurch dieses Leid ganz hautnah erlebte und gleichzeitig aber genügend von den dahinterliegenden ökonomischen Mechanismen verstand, dass das dann mit eine Grundlage dafür war, auch an Synthesen zu arbeiten. Und ich glaube, dieser Mut und dieses Engagement, sich für solche alternativen Lösungen einzusetzen, sich dieser Fragen anzunehmen, der wird natürlich nochmal in besonderer Form inspiriert, wenn du dich in der Stadt bewegst, wo du sagst, ja, also hier haben schon mal für 100, 150 Jahren Menschen gelebt, die sich dem angenommen haben. Du siehst noch die Häuser, in denen sie gelebt haben. Du siehst die Artefakte, die geschaffen wurden. Diese Schwebebahn ist ja der überbordende Ausdruck des Wohlstands, in der dieser Stadt früher gelebt hat. Dann schafft das natürlich auch ein ganz eigenes Anregungsklima. Ne? Und das steht irgendwie in einem Wuppertal-Institut gut an in so einer Stadt.
Ja, ich finde es auch ein ganz interessanter Fakt, wo du darauf eben angesprochen hast. Es gab hier nicht nur Engels, also viele Reformbewegungen kamen interessanterweise aus der Unternehmerschaft auch und teilweise sogar aus der konservativen Unternehmerschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht lernen kann, dass man die Unternehmer viel stärker einbinden muss in die Reformen. Und das sehe ich im Moment so ein bisschen eher nicht. Ja, man versucht sich doch eher auf sehr bequeme Positionen zurückzuziehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, aber Jörg Heynckes würde mir jetzt einfallen. Mir würden ein paar andere einfallen. Aber es ist sicherlich nicht das Gros. Ich könnte Wissenschaft dazu auch beitragen, da die Betriebswirtschaft vielleicht zu verändern, im Kleinen zu setzen. Wir haben ja oft über die Ökonomik im Sinne von volkswirtschaftlichen, sozialen Strukturen gesprochen. Aber wir haben natürlich auch die Betriebswirtschaft, die ein ganz zentraler Bereich der Ökonomie ist.
Ja, man kann sich ja fragen, welche Rolle eigentlich die Betriebswirtschaftslehre überhaupt für die Orientierungsmuster von heutigen Unternehmen spielt. Man sicher erfüllt sie so eine gewisse Ausbildungsfunktion und setzt da das ein oder andere Mindset etwas eng, aber ich glaube, provokant gesagt, dass die Betriebswirtschaftslehre für das Gedeihen modernen Unternehmertums ziemlich irrelevant ist. Ne? Also aber und dann ist es eben interessant zu sehen, dass aber bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit einer gewissen Offenheit in die Welt schauen, ich glaube, alle, die ihre Unternehmen erfolgreich führen, tun das, dann aktuell, glaube ich, eine Sensibilität wächst. Ich meine, wir haben es jetzt gerade im Januar auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos erlebt, in diesem World Economic Forum, ne? Also sagen wie dort die Kapitalismuskritik das Sujet ist, das die führenden Business Leader dieser Welt beschäftigt. Ich habe gerade letzte Woche einen Vortrag halten dürfen vor so einem Kreis von jungen Familienunternehmern und Unternehmern und man dort auch die Offenheit spürt, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Oder wenn man jetzt diese Impulse aus der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche sieht, die merkt, dass sie hier Produktivitätsgewinne erzeugt, die vermutlich auch ein neues Nachdenken über die Organisation unseres Sozialstaates erzeugen. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes Bewusstsein dafür da, dass das, was derzeit passiert, nämlich die Art, wie wir Ökonomie organisieren, nicht nur Demokratie erodiert, sondern eben auch die Grundlagen für das erfolgreich ökonomische Handeln von Unternehmen in einer liberalen Weltwirtschaft gefährdet. Denn das ist ja genau das, was über Leute wie Trump passiert. Mhm. Die wickeln Demokratie und sie wickeln freien Handel ab. Und man davon ausgehen kann, dass es hier zu ganz neuen Bündnissen kommt, zwischen aufgeklärten Unternehmertum, vielleicht auch klassischer Sozialdemokratie und den Fragen, wie wir eigentlich freiheitlich demokratische kapitalistische Marktwirtschaften weiterentwickeln müssen. Und es wäre eben zu hoffen, dass eine Betriebswirtschaftslehre, eine Managementlehre an Hochschulen sich dort an die Spitze der Bewegung setzt und damit die Debatten inspiriert. Ja. Und da passiert ja nichts und eben nicht nur eine instrumentelle Erfüllungsgehilfe für die alte Ökonomie wird. Ne? Und
Da sehe ich übrigens einen gewaltigen Unterschied zum 19. Jahrhundert, wo die Situation, glaube ich, anders war. Es waren nämlich Unternehmer zum Beispiel, die sich gegen das Drucksystem aufgelehnt haben.
Gegen das Drucksystem? Ja. Welches Drucksystem?
Also das Warenzahlen.
Ach so, ich glaube auch, dass sich da heute die Konstellationen schon ein Stück anders darstellen. Das ist richtig.
Kommen wir zum dritten Frageabschnitt. Ja? Was würdest du tun, wenn du König von Deutschland wärst? Im Sinne von Rio Reise.
Ja, wie gesagt, das ist, aber ich meine, diese Idee und Figur des Königs, gerade im rio-reiserischen Sinn, ist dann ja erstmal so eine kontrafaktische Intervention. Aber sie fragt ja danach, welche Verantwortung, was für Aufgaben kommen jemandem zu, dem in diesen weltlichen Konstellationen etwas mehr Durchsetzungsmacht als anderen gegeben ist. Und das ist ja ein real existierendes Phänomen in unserer modernen Gesellschaft. Heute über ökonomische Macht, aber auch über legitimierte oder weniger legitimierte politische Macht. Und ich glaube, was wir jetzt in diesen Zeiten merken, was zentral ist, dass man, wenn einem eine solche Form von Gestaltungsmacht zukommt, es zuallererst darum geht, die Grundfeste und die Stabilität freiheitlich-demokratischer Ordnung zu gewährleisten. Ne? Also dafür zu sorgen, dass wir uns weiterhin mit der Kraft des besseren Argumentes über Lösungen austauschen, dass wir die Würde jedes einzelnen Menschen nicht in Frage stellen, auf die Entfaltungsmöglichkeiten, also sagen die basalen durch Bildung, durch Gesundheit und Grundversorgung jedes Menschen achten. Also von daher ist für jeden, der in einer quasi Königsposition ist, weil er ein Stück mehr Einfluss nehmen kann auf die Art und Weise, wie diese Welt aussieht als andere, ist von zentraler Bedeutung zu gewährleisten, dass diese Rahmenbedingungen einfach stimmen. Und dass dann erst auf dieser Grundlage eine Diskussion über diese ganz profanen und grundlegenden Gestaltungsfelder passiert. Und wenn man jetzt den Sprung zurück macht zu den Dingen, die mich bewegen, eben der Punkt, wie muss eigentlich eine Wissenschaftspolitik der Zukunft aussehen, welche Impulse gilt es ins Wissenschaftssystem zu setzen, dann ist das ja nochmals ein Bereich, der im Hinblick auf Intervention einer besonderen Sensibilität bedarf, weil eine ganz wichtige Funktion von Wissenschaft ist es ja, in aufgeklärten modernen Gesellschaften ein Hort zu sein für die Kraft des besseren Argumentes, das zu hinterlegen. Und daher muss auch dort erstmal die Gestaltung darauf zielen, dass die Vielfalt von Argumentationen, von Perspektiven ihre Geltung bekommt. Und wenn man dann aufs heutige Wissenschaftssystem schaut, dann stellt man eben fest, würde ich konstatieren, dass es da Verschiebungen gegeben hat. Ne? Also wenn eine sehr viel stärkere heute Kraft haben, naturwissenschaftlich-technologische Argumentation, mathematisierte Argumentation. Und daher ein erster wichtiger Schritt wäre, so eine Pluralität in der Vielfalt der disziplinären Perspektiven, dass man auch wieder Marx lesen darf an der ökonomischen Fakultät und einem nicht der Vogel gezeigt wird, möglich wird. Und dann sich zu fragen, sind die methodischen Zugänge, die wir haben, um diese Wirklichkeit zu ergründen, sind die noch plural genug? Geht es wirklich nur über mathematische Modelle? Bräuchten wir nicht mehr Mittel, um solche Formen von realen Experimenten auf den Weg zu bringen? Brauche ich nicht eine sehr viel stärkere Ausbildung, auch in transdisziplinären Methoden? Also insbesondere wäre eben das Programm einer stärkeren Pluralisierung eines, wenn man jetzt in die weltlichen Gestaltungspotenziale geht, das mich dann vermutlich umtreiben würde. Dann.
Und muss man die wissenschaftlich besser auf die Straße bekommen? Das, also wir sind hier im Moment, glaube ich, doch sehr stark in unserem Elfenbeinturm. Und ich glaube einfach, dass Wissenschaft auch viele Menschen nicht mehr erreicht. Vielleicht, weil sie unsere Sprache nicht sprechen oder wir ihre Sprache nicht sprechen. Vielleicht ist das Richtigere sogar. Und das wäre was mich zum Beispiel rumtreiben würde. Wie können wir die Menschen für diese Wissenschaft auch motivieren?
Also das steckt ja ein Stück in dieser ganzen Programmatik transdisziplinärer Wissenschaft, die ja sich darüber definiert, dass sie von realen gesellschaftlichen Problemlagen, also den Fragen, die die Menschen bewegen, ihren Ausgangspunkt nimmt und versucht auf einer Augenhöhe mit den Menschen überhaupt erstmal die Fragen zu rahmen. Was sind die Themen, die Fragestellungen, die nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht interessant sind, sondern wo die Antworten auch solche sind, die von den Menschen als relevant erachtet werden und dann auf der Grundlage Lösungen zu erarbeiten und anzubieten. Und es gibt von Armin Grunwald so einer Veranstaltung, die wir 2012 mal hatten, so die Daumenkennziffer in den Raum geworfen, eigentlich müssten 20% des Wissenschaftsbetriebs transdisziplinär sein, also als so eine Art Systemintegratoren. Ne? Menschen, die jetzt gerade in der Ökonomie sich fragen, was sind eigentlich die ökonomischen Perspektiven und Fragen, die bewegen, wie übersetze ich das in gute ökonomische Programme und die entsprechenden Methoden? Und dann durchaus 80% des Betriebes weiterhin sehr spezialisiert in einem möglichst pluralen Methoden unterwegs sein kann. Aber es eben Orte gibt, wo das in enger Weise verbunden wird mit denjenigen, die da draußen in Politik, Gesellschaft, Unternehmen auch gestalten. Und da müssen eben nicht alle 100% hoch empathische, sozial kompetente Kommunikatoren, Akteure und Übersetzer sein, sondern darf es natürlich auch weiterhin den kongenialen Wissenschaftler und Wissenschaftler geben, der eine Abstraktion beherrscht, die anderen vielleicht so nicht gegeben ist, aber dafür im täglichen Umgang mit anderen etwas ungelenk ist und den du dann vielleicht nicht in die Kommunikation und die Wissenschaftsvermittlung schicken willst. Aber indem sich das in so einer Form, solchen transdisziplinären Prozessen verknüpft, könnte man, glaube ich, einiges dazu beitragen, dass die Menschen auch wahrnehmen, dass Wissenschaft sehr viel stärker wieder bei ihnen ist. Ne? Das ist ja etwas, was wir hier im Wuppertal versuchen, unter dieser Grundidee so eines Reallabor Wuppertals, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es ja über 20.000 Studierende mit ihrer intellektuellen Kapazität in dieser Stadt gibt. Da draußen ganz, ganz viele Fragen. Und das fruchtbar zu machen, ne? Also der Stadt selber diese reflexive Kapazität zu geben, ihre Stadtentwicklung, ihre ökonomischen Prozesse, ihre Frage der Energieversorgung in anderer Form voranzutreiben, das ist eigentlich eine faszinierende Vorstellung ist und die nicht nur irgendwelche Glasperlenspiele bearbeiten zu lassen und danach wieder aus der Stadt wegziehen zu lassen und sagen, das ist doch eine Power, das sind doch Menschen, die sich durch Engagement über das Reflektieren darüber in so einen urbanen Entwicklungsprozess einbringen können. Und ich glaube, wenn sowas gelingt in den kommenden Jahren, dann ist plötzlich sehr viel mehr Menschen, auch in dieser Stadt, plötzlich klar, es ist gut, dass wir eine Universität haben. Und es ist für mich fühlbar, was das eigentlich mit den städtischen Prozessen macht.
Ja, das könnte man dann auch dann konkret an den Zielen doch von des Wuppertal-Instituts festmachen, beispielsweise eine emissionsfreie Welt oder dass wir, sagen wir mal, keine Abfälle mehr produzieren oder was ist mit der Effizienzrevolution, Faktor 5, Ernst Ulrich von Weizsäcker, das könnte man eigentlich dann in Wuppertal auch ganz gut umsetzen in der Stadt, im Stadtgeschehen.
Ja, also ich meine, das sind ja so die Ausgangspunkte, das sind ja erstmal technologisch motivierte Vision, ne? Also wir aus den ökologischen Notwendigkeiten wissen, ja, bräuchten geschlossene Kreisläufe, müssten die Effizienz erheblich erhöhen. Und das, was jetzt in dem urbanen Kontext ja das Interessante ist, wie bringe ich das auf die Straße? Ich meine, das ist ja etwas, was jetzt Jörg Heynckes zum Beispiel im Arenberg auf den Weg bringt. Ja, klar können wir uns rein technisch klima-CO2-neutrale Quartiere vorstellen. Aber wie begeistere ich Menschen, sich darauf einzulassen? Wie sehen die konkreten ökonomischen Modelle dahinter aus? Das muss ich ausprobieren, muss ich experimentieren. Und gerade in so einem bunten Vierteln wie im Arenberg bin ich da mittendrin im Leben. Und da liegt die eigentliche Herausforderung, nicht am grünen Tisch auszurechnen, dass wir rein technologisch die Welt retten könnten. Denn am Ende müssen wir sie mit den Menschen zusammen retten. Und dafür ist absolut richtig, ist dieser städtische Kontext ein hervorragender Erprobungsraum.
Die Welt ist keine Fertighausausstellung. Dessen sollten wir uns klar sein. Es gibt Substanz.
Schönes Bild. Ja, damit müssen wir uns Gott sei Dank, angesichts der schönen Gründerzeitviertel, die wir im Wuppertal haben. Es gab ja Phasen, wo da ganze Viertel abgerissen werden sollten. Dann hätten wir doch heute Fertighaussiedlungen. Und ich glaube, ökologisch wäre trotzdem nichts gerettet.
Ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
Ja.
Das war wieder eine Utopie-Podcast-Folge König von Deutschland. Das war's. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Spaß gemacht.